Hallo liebe E-Sports-Freunde, die folgende Ausgabe FlexPick wird euch von Brain Effect Performance Food präsentiert. Focus Now von Brain Effect hilft euch dabei, noch fokussierter in eurem liebsten E-Sports-Titel unterwegs zu sein. Egal ob Counter-Strike, League of Legends und Co. Mit Brain Effect habt ihr den Vorteil auf eurer Seite. Mit natürlichen Inhaltsstoffen, Vitamin B5 und einer passenden Portion Koffein seid ihr krasser als jeder Wallhack. Auf brain-effect.com habt ihr zusätzlich mit dem Gutschein FLEX20 die Möglichkeit, 20% auf alle Einzelprodukte zu sparen. Also, worauf wartet ihr noch? Der nächste Draft wartet schon. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Podcastens. Mein Name ist Florian Merz und ich darf euch ein weiteres Mal und erfreulicherweise zu meinem Podcast FLEXPICK willkommen heißen, und heute habe ich einen weiteren Gast am Start, den man bisher noch nicht bei uns gehört hat. Man kennt ihn eventuell aus der Sport 1 E-Sports Welt, denn er ist eigentlich unser Stammcaster, wenn es um das Thema Dota geht. Und Dota ist heute auch das Thema, über das wir reden wollen. Zunächst einmal, hallo Alex.
Hallo Flo, freut mich auch endlich mal hier zu sein. Nachdem habe jedes Mal fleißig zugehört, jetzt endlich mal dabei.
Nachdem wir uns ewig lang eigentlich miteinander zusammensetzen wollten, und jetzt ist halt, du bist zu Hause, ich bin zu Hause. Wir sind immer noch zum Aufnahmezeitpunkt in der Corona-Krise oder stecken halt noch in der Corona-Krise, sagen wir es mal eher so. Und dementsprechend habe ich gesagt, du hast ein Mikrofon, ich habe ein Mikrofon. Lass uns doch mal ein bisschen über dein Steckenpferd und eines der auf Sport 1 präsentesten Themen, also beziehungsweise zu Beginn des Senders präsentesten Themen, Dota 2 reden.
Ja, sehr gerne. Ja, ich durfte ja sogar bei euch am Anfang direkt dabei sein mit Dota 2 und wie du schon gesagt hast, auch so schon oft bei euch im Studio gewesen und dachte mir, klar, setze ich mich gerne mit dir zusammen und quatsche ein bisschen.
Ich muss ja sagen, als League of Legends-Fan möchte ich mich ganz recht bedanken, dass du jetzt da warst. Das war's mit dem Thema Dota 2. Und wir hören uns das nächste Mal wieder, ne? Macht's gut.
Ja, ich habe aber auch mal League of Legends gespielt, muss ich sagen. Also vielleicht kann ich auch damit reden.
Nein. Mal. League of Legends hatten wir ja schon gesprochen. Es war eigentlich für mich auch der sinnige Schritt, also wir haben ja so eine gewisse Reihe in den Podcast. Wir machen ja im Endeffekt, die E-Sports-Welt ist ja gigantisch groß, wir haben ja verschiedene Titel, die wir nach und nach jetzt vorstellen, aber auch ganze Genres, weil zum Beispiel, was bei uns auch noch auf der Liste steht, sind solche Spiele wie Street Fighter, Tekken und Co., was ja eine Genre dann zusammengefasst wird, die Fighting Games, da kommt auch Smash Bros. Hinzu, obwohl das ein Brawler ist, aber das ist ein anderes Thema. Und dieses Mal haben wir uns dazu entschieden, dass wir ein bisschen über Dota sprechen, weil Dota ist ja eines von den großen 4-5 Top-Games im E-Sports. Und auch das Spiel, das möchte ich auch gleich direkt von vornherein erwähnen, das Spiel mit dem Turnier mit dem höchsten Preisgeld.
Ja, genau, da sind wir hin. Wir waren es vielleicht, wobei nicht die ersten, stimmt ja auch nicht. Dota 1 gab es ja doch vor League of Legends, weil du ja gesagt hast, so von der Reihenfolge, aber Dota 2 hat doch ein bisschen nach LoL dann entschieden.
Das ist richtig. Man muss aber auch dazu sagen, dass Dota 1 gab es ja nie wirklich. Es hieß ja immer Defense of the Ancient und wurde ja dann nur Dota abgekürzt. Und Dota 1 war ja auch nie ein selbstständiges Spiel. Es war ja immer eine Modifikation. Du musstest immer Warcraft 3 haben, um das am Anfang zu spielen zu können, ehe dann 2013 Dota 2 kam. Aber da stecken wir eigentlich auch schon mittendrin, weil ich finde, Dota, die Modifikation für Warcraft 3, ist ja ein Genrebegründer. Und wie bist du damals denn zu Dota gekommen?
Tatsächlich war ich zu der Beginn, wie du sagtest, das war ja eine Mod für Warcraft 3. Ich war eigentlich ziemlich aktiver Warcraft 3-Spieler mit all meinen Freunden, war zu der Zeit, was war ich da, 11, 12, so das Spiel auf unserer Schule. Jeder hat Warcraft 3 gespielt.
Also gestern noch.
Ja, quasi gestern. Ja, und ich war auch fleißig mit dabei. Und nach sind so haben meine Freunde so weitergezogen, haben entweder nicht mehr so viel gezockt, haben dann, weiß ich, World of Warcraft oder lieber MMOs gespielt. Und war ich plötzlich alleine. Und so, alleine Warcraft 3 hat mir dann tatsächlich nicht mehr so Spaß gemacht. Ich war immer eher so der 2 gegen 2, 4 gegen 4 mit Freunden ein bisschen Spaß haben. Und bin so ein bisschen in die Custom-Map-Szene abgedriftet und irgendwann dann auf dieses Defense of the Ancients, also auf Dota gestoßen. Und ja, ich muss sagen, ich habe mich am Anfang gar nicht zurechtgefunden. Ich habe, glaube ich, 20 Runden gebraucht, bis ich überhaupt mal einen Kill gemacht habe, bis ich irgendwas in dem Spiel gerafft habe. Aber als ich dann irgendwann mal so das Spiel verstanden habe, bin ich quasi nur noch in Warcraft 3 ins Battle.net gegangen, um Dota zu spielen. Und das über Jahre hinweg. Und ja, habe Warcraft 3 dann nie wieder angefasst und 3-4 Jahre nur noch Dota gespielt im Battle.net.
Ja gut, bei mir war es ich weiß gar nicht, ich kann dir sogar noch sagen, wie ich zu Dota gekommen bin. Und ich habe es auch gespielt, ohne zu wissen, was es überhaupt ist. So, also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker 2009, so um den Dreh rum, habe ich angefangen. Und dann hatten wir, also Berufsschule, und bei uns im Beruf, also bei dem Ausbildungsberuf ist es halt so, dass du oft oder meistens mit Notebook im Unterricht sitzt, weil du halt einfach teilweise dann auch Programme schreibst und Programme lernst, mit Programmiersprachen arbeitest, mit Bezeichnungssprachen, also zum Beispiel HTML, für jemanden, der das interessiert, HTML ist keine Programmiersprache, HTML ist eine reine Bezeichnungssprache. Und da hatten wir ab und zu mal auch längere Pausen, weil wir hatten Berufsschule, und in der Berufsschule ging es dann halt meistens von morgens um 9 bis mittags um 4. Und dann hast du halt aber auch zwischen 1 und 3 hast du mal so anderthalb Stunden Pause oder eine Stunde Pause, 2 Stunden Pause. Und was machst du dann? Natürlich, wenn jeder das Notebook da hat, dann zockt man halt. Ich hatte einen Mitschüler, der hat die ganze Zeit nur Guild Wars gespielt. Der hat auch seine dann spätere Frau über Guild Wars kennengelernt, was ich immer noch ganz cool finde aus heutiger Sicht. Aber da hatten wir dann tatsächlich immer Spiele gesucht, die man zusammenspielen kann. Wir haben halt Counter-Strike gespielt, wir haben, was weiß ich noch alles, also hauptsächlich so Multiplayer-Spiele gespielt. Auch mal Runes, was ja eigentlich in Deutschland gar nicht erhältlich ist und solche Sachen. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, komm, statt Green TD, was ja auch unfassbar beliebt ist bei Warcraft, die Green TD haben wir einfach
ja,
mal.
Ja, die ganzen TDs, die genau, waren ja auch absolut Hammer.
Haben wir mal Defense of the Ancients gespielt, und ich wusste halt nicht, was ist. Dachte ich mir so, okay, so wie bei Green TD, wo man sich ja auch so einen Helden auswählt, mit dem man dann Türme baut, habe ich mal dann ausgewählt und bin halt die Lane hoch und runter gelaufen. Und ich habe es halt überhaupt nicht verstanden. Okay, warum kommen da jetzt Minions im Endeffekt? Damals habe ich gedacht, okay, das sind halt Trants, also die Monster von Warcraft 3, die der Druide, glaube ich, beschwören kann, wenn er den Wald abholzt.
Ja, genau.
Die immer hoch und runter rennen. Und ich dachte mir so, okay, was ist das? Warum? Hab mir nichts dabei gedacht. Und dann hat man gespielt. Und dann ist irgendjemand aus dieser Gruppe, aus dieser Klasse irgendwie drauf hängen geblieben und hat dann mal gesagt, komm, wir können hier mal Demigod spielen. Das kennt man heutzutage gar nicht mehr. Demigod war, glaube ich, so das erste, korrigier mich bitte, das erste richtige Standalone-MOBA, was man sozusagen kaufen und installieren konnte und dann halt gespielt hat. Das war halt ein MOBA mit mit besserer Grafik als Dota, weil Dota nach wie vor, also Defense of the Ancient, nach wie vor auf der Grafik-Engine von Warcraft 3 basierte. Und dann haben halt Demigod gespielt, und irgendwie bei einem hat es nie funktioniert. Und es waren halt immer 5 gegen 4, 4 gegen 3, immer solche Matches, und das war echt ein bisschen lustig. Sache ist nur die, das haben wir eigentlich auch nur ein paar, 3, 4, 5 Mal gespielt, und dann war das Ding auch tot. Ja, und dann?
Ja, die haben es leider ja nie wirklich geschafft. Also wie das stimmt, hast recht, das war so das Erste. Aber sie haben ja nicht das, wie es dann später auch League of Legends oder auch Heroes of New Earth gemacht haben. Sie haben das Prinzip ja nicht 1:1 kopiert, sondern wirklich dann mit asymmetrischen Maps und Co. und wirklich versucht, so was ganz Eigenes so ein bisschen zu machen. Was ja, wie du sagtest, da irgendwie bei der Masse leider nicht angekommen ist.
Richtig. Und dann, die Ausbildung ging ja 2-3 Jahre. Und dann war irgendwann 2009, 2010. Und dann habe ich halt auch schon gehört, okay, ein paar Leute spielen League of Legends. Und ich habe dann den besten Freund von meiner damaligen Freundin, habe ich kennengelernt. Und der war halt ein riesengroßer Heroes of New Earth-Spieler. Und tatsächlich war auch, das muss ich aus heutiger Sicht zugeben, ich habe immer noch ein kleines Herz dafür, auch wenn ich es nie wieder angefasst habe nach den 2 Jahren dann. Heroes of New Earth war mein erstes richtig großes MOBA-Spiel, was ich aktiv gespielt habe. Und ich weiß bis heute noch den Namen von dem Champion, Helden, Hero, keine Ahnung, wie die damals hießen, den ich am liebsten gespielt habe, und das war Flint Beastwood. Das war ein Ork mit 2 Waffen, der im Spiel die längste Reichweite hatte. Und das fand ich halt so geil, es hat mir so Spaß gemacht, dass ich tatsächlich auf dieser Fernkämpferrolle auch hängen geblieben bin und dann auch später bei Dota 2 immer den Sniper gespielt habe, weil ich den cool fand, weil der halt einfach für mich.
Was ja quasi auch derselbe Held ist.
Genau.
Also Heroes of New Earth hat ja damals zu Beginn so ein paar eigene Ideen, hat aber quasi dieses Defense of the Ancients von Warcraft 3 quasi 1:1 kopiert, und ich glaube auch eine Zeit lang mit Icetruck, dem Begründer, zusammengearbeitet, bis der dann sagte, naja, geht dann zu Valve und macht Dota 2.
Macht sein eigenes Spiel im Endeffekt, ja.
Genau, er wollte so sein eigenes Spiel machen, wobei er bei Dota 2 auch das A hinten klein geschrieben wird. Also er wollte sich da auch so, ja, von Defense of the Ancients auf wirklich nur noch Dota runter vom Namen her. Aber ja, Heroes of New Earth war ja am Anfang diese 1:1-Kopie, wo ich auch sagen muss, von Grafik, die einfach richtig geil
gewesen. Ja, die hat mir sehr gut gefallen. Ist leider mittlerweile tot, das Spiel, so gefühlt. Gibt ja keine größeren Patches mehr, haben wir, glaube ich, vor 2 Jahren die Hiobs-Botschaft als Fans erhalten. Gut, für mich war es ja sowieso dann irgendwann durch, weil ich nur noch LoL gespielt habe. Ja, und dann wenn man gerade den Namen, wenn man den Teufel gerade schon erwähnt hat, bin ich dann irgendwann zu LOL gewechselt, weil jeder in meinem Freundeskreis LOL gespielt hat. Bei dir war es ja wahrscheinlich dann rum Dota.
Ja, tatsächlich ist es, ich bin auch so einmal so quer durch die Gebiete durch quasi. Ich habe, wie gesagt, lange Zeit in Warcraft 3 Dota gespielt. Das ist auch übrigens interessanterweise, ich war auch für Systemintegration Informatiker, da hatten wir leider keine Laptops, aber wir hatten in der Schule Laptops und haben da natürlich nur während den Pausen, nicht während Geschichtsunterricht oder so, auch mal Dota oder Counter-Strike gespielt, aber ja, ich bin dann auch tatsächlich, als Heroes of New Earth kam, dahin gewechselt, wobei das wollte dann keiner meiner Freunde spielen, weil die, das musste man damals noch kaufen.
Ja, stimmt.
Da war so Free-to-Play, wollte keiner machen. Heroes of New Earth hat, glaube ich, zu Release $30 gekostet. Man konnte sogar nur über Amerika kaufen, ganz zu Beginn. Und
stimmt, ja, das hat mich immer abgeschreckt gehabt damals. Das hat mich immer
abgeschreckt. Und irgendwie League of Legends und Dota haben ja erkannt, okay, MOBAs sind anscheinend cool, aber niemand will dafür zahlen. Hat ja bei Demigods nicht funktioniert. Bei Hon so halbwegs. Und ja, ich glaube, Ende 2009 oder so war er dann auch kurz, ich weiß gar nicht, ob das kurz nach Demigods war oder nicht, ging ja LOL in die Beta. Und ich hatte mich damals tatsächlich dann für die League of Legends Beta angemeldet. Bin auch von fast Beginn an reingekommen, habe das dann gespielt. Jeden meiner Freunde zu LOL überredet und dann kam Dota 2 und dann wollte niemand mehr mit mir Dota 2 spielen.
Ja, muss man auch sagen, also wie gesagt, Dota Defense of the Ancient war eine Modifikation für Warcraft 3, dann kam 2009 eigentlich so mit League of Legends das große MOBA-Spiel, das ist ja bis heute immer noch das bekannteste und meistgespielte Dota-Spiel MOBA-Spiel überhaupt. Und dann gab es ja 2011, darf's mich gerne korrigieren, 2011 auf der Gamescom gab's nicht nur das erste The International, sondern auch die Enthüllung von Dota 2. Der offizielle Release war ja später erst 2013.
Ja, genau, wobei vom TI, also vom International, lief ja dann quasi die Open Beta.
Ja, genau, also die Close. Ich rede jetzt halt nur vom Release. Ich rede ja nur vom Release, vom reinen Release. Und der offizielle Release war ja im Juli 2013. Aber ja, bis dahin konnte ja jeder mitspielen im Endeffekt, der eine Einladung bekommen hat.
Genau, was am Anfang relativ spärlich ging tatsächlich. Aber ja, Valve hatte kurz vor der Gamescom Dota 2 quasi so angekündigt und im selben Atemzug dann gesagt, hey, wir machen gleich eine Weltmeisterschaft, die International mit 1 Million auf der Gamescom und haben quasi alle bekannten Teams aus Defense of the Ancients, also aus der Mod, noch eingeladen, weil ja, was vielleicht wenige wissen, es hatte damals schon, war schon gut im E-Sport vertreten. Also gab einige Spieler, unter anderem auch Kuroki und Co., die damals auch schon in Dota 1 sehr aktiv waren. Der Spieler, der das International dann 2017 gewonnen hat, aus deutscher Sicht, war noch schon in Dota 1 aktiv und wir haben einfach 16 Teams eingeladen, gesagt, es geht um 1 Million. Das war zu der Zeit, wusste niemand, was los ist. Ich glaube, 1 Million,
1,6
Millionen insgesamt.
Das höchste Preisgeld, das zum damaligen Zeitpunkt ausgeschüttet wurde. Aber wenn man jetzt so rückblickend betrachtet, die letzten 9 Jahre, ging das dann nochmal nach oben so.
Und? Ja, aber alleine 2011,
und man also muss dazu sagen,
vor 10 Jahren, 1 Million, das war schon eine Hausnummer.
Also man muss auch dazu sagen, der Prize-Pool war 1,6 Millionen und der Gewinner hat halt 1 Million gewonnen. Das ist halt auch nochmal so ein Ding, weil du hast ja bei Counter-Strike damals, glaube ich, auch schon 500.000 Euro Preispool oder Dollar Preispool gehabt, aber Preispool halt. Das heißt, dass der Gewinner vielleicht 250.000 davon mitnimmt und jetzt rechne mal 57.000 drauf, da bist du halt auch schon so, okay, geil, cool, machen wir und dann sind wir echt gut unterwegs so. Und man muss auch dazu sagen, dass das erste International, also wir reden gleich weiter über Dota und die Entwicklung an sich, aber das erste International fand 2011 auf der Gamescom statt und ist bis heute das einzige und bislang, ja, das doch bislang das einzige europäische International, das jemals ausgetragen wurde. Danach ist es halt jahrelang in Seattle gewesen, Vancouver, Shanghai und sollte ja eigentlich dieses Jahr in Stockholm stattfinden, richtig?
Ja, genau, dieses Jahr zum 10-jährigen Bestehen. Valve hat ja, wie du sagtest, vor 3 Jahren dann angefangen, hey, Wir waren jetzt 6 Jahre in Seattle, dann wurde die Key Arena umgebaut, das, wo es immer stattgefunden hat. Und dann sind sie einfach mal kurz rüber über die Grenze nach Vancouver und dann haben sie jetzt angefangen, wie du sagst, letztes Jahr Shanghai so mal ein bisschen zu rotieren, was ja in anderen E-Sport-Titeln, wie du sagst, in Counter-Strike ist das Major auch immer woanders gewesen. League of Legends rotiert ja auch, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und hat Valve jetzt gesagt, okay, nur USA, vielleicht nicht immer für alle ideal und sind dann natürlich nach China, die auch eine Riesenszene hatten und da immer ein bisschen außen vor waren. Und ja, dieses Jahr sollte es eigentlich nach Stockholm gehen, wobei vielleicht kommen wir dazu ja auch nachher noch. Es sieht, dieses Jahr gibt noch keine Infos, aber auf jeden Fall Änderungen in der Struktur der Turnierszene bis dahin.
Und du kannst halt auch schwer davon ausgehen, dass halt auch die gegenwärtig anhaltende Pandemie eventuell die Entscheidung zu einem Online-Format oder halt auch zum Aussetzen oder zu einem im späten Herbst oder im späten Winter vielleicht sogar hinzudrängen wird oder dazu drängen wird, so im Endeffekt. Genau, aber jetzt nochmal ganz kurz zu Dota allgemein zurück. Dota an sich ist ja ein MOBA-Spiel. Was ist ein MOBA-Spiel? Das heißt Multiplayer Online Battle Arena. Das Thema hatten wir ja schon bei League of Legends. Im Grunde ist Dota das gleiche Spiel wie League of Legends, nur dass man noch bestimmte Eigenschaften hat, wie Tag- und Nachtwechsel. Man hat Secret Shops, also auf der Karte versteckte, oder was heißt versteckt, also auf der Karte verteilte Shops, bei denen man einkaufen kann. Die Monster heißen natürlich anders. Man kann durch den Wald hindurchlaufen, man kann Bäume abreißen, man kann Bäume pflanzen, was übrigens bis heute mein Lieblingsitem ist. Iron Branch, glaube ich, wo man einfach Bäume pflanzen kann. Finde ich super, großartig. Und ich glaube, einer der größten Unterschiede ist auch, dass man, korrigier mich bitte, weil ich bin nicht der Dota-Experte, ist, dass man auch Camps, also Monster, der Jungle im Endeffekt, hat auch Camps und da kann man die Monster besiegen und die laufen dann beim Gegner in die Basis rein, richtig?
Nein, sie laufen nicht in die gegnerische Basis rein, das nicht. Du kannst die Camps selber rausziehen und quasi stacken und mehrere Camps.
Ach, das war das, stimmt, das hast du mir mal erklärt,
das
ja.
Das war das. Das Stacken, nicht wie ein League of Legends Buffs, das war ja
einfach nur Gold. Man kriegt einfach nur Gold im Endeffekt.
Genau, Gold und seit neuestem auch Items. In einem der letzten Patches, Dota ist ja ähnlich wie League of Legends, was ich ja auch ja in den letzten 10 Jahren von der Urversion ist ja sehr viel hat sich verändert, abseits der Map. Also wenn ich das so beobachtet habe, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe die Beta damals gespielt, auch glaube 1-2 Jahre sogar, relativ lange. Und wenn ich so jetzt schaue, was los ist, da hat sich ja einiges getan und so auch bei Dota. Zum Beispiel jetzt die Jungle Creeps geben jetzt Item Drops, die einen natürlich auch stärker machen. Es sind teilweise auch so Elemente aus Heroes of the Storm teilweise mal reingekommen, solche Shrines, die auf der Map verteilt waren, wo man sich heilen konnte. Zusätzlich so ein Talentbaum, wo man sich nochmal zwischen unterschiedlichen Sachen entscheiden kann. Also Dota hat sich auch über die Jahre
weiterentwickelt. Das ist das, was mich am meisten abgeschreckt hat, ist nur mal als Neueinsteiger zu spielen, ist der Talentbaum, den ich unfassbar umfangreich finde, weil du musst, wie viele Helden hast du momentan in Dota?
Puh, mehr als 100, ich glaube 120 müssten es jetzt sein.
Okay, du hast 100, okay, das ist krass, also also es gibt 2 große MOBAs, du hast nur 2 große MOBAs, über die du sprichst, Heroes of the Storm ist, tut mir leid, leider tot, gefühlt, also spielt halt kaum noch jemand wirklich so, weil es E-Sports-mäßig abgeschossen wurde. Auf jeden Fall hast du auf der einen Seite League of Legends, auf der anderen Seite hast du Dota. Warum ich League of Legends bevorzuge, können wir auch gleich direkt ins Streitgespräch reingehen, kannst du mir gleich gegen Kontra geben, ist, du kommst bei League of Legends rein und du wirst gefühlt erschlagen. Achtung, gefühlt erschlagen. Aber wenn du spielst, hast du eine gewisse Rotation, was die Champions angeht. Du hast nicht, wie bei Dota, was mich unfassbar abgeschreckt hat, alle 120 Champions direkt von Anfang an zur Verfügung. Und das Tutorial bei Dota war lange, lange Zeit absolute Megakrütze.
Ich glaube, es ist immer noch.
Es ist immer noch absolute Megakrütze. Bei LoL hat sich's ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Aber bei LoL wirst du halt nicht erschlagen, was die Helden angeht. Du hast mittlerweile bei LoL über 150 Champions. Jetzt überleg mal, wenn du plötzlich da reinkommst und du kannst alles auswählen. Was nimmst du? Du nimmst halt das, was gut aussieht. Oder worauf du halt gerade irgendwie schön, also wo du denkst, okay, das sieht gut aus, das nehme ich halt. Und bei Dota habe ich das Problem, ich komme rein und es sieht alles toll aus und schön. Und da hast du Zeus und da hast du die Crystal Maiden und da hast du Mars und da hast du hier Juggernaut und den Sniper und den Kartoffelbauer und du denkst halt, die sind alle cool, ich will jetzt den Kartoffelbauer auf der Toplane spielen und dann kommt plötzlich so ein Mitspieler, schreit dich erstmal auf Russisch zusammen und sagt, nein, du Punkt. Das geht nicht. Du musst den auf der Botlane oder auch zumindest auf Position 4 spielen. Und das ist halt, was mich komplett irgendwie so aus der Bahn geworfen hat. Klar, Dota ist ein geiles Spiel dahingehend. Es macht Spaß, weil du halt wirklich im Team agieren musst. Aber wenn du da reingeworfen wirst, du hast die komplette Auswahl, dann ist die Lernkurve unweit viel steiler, finde ich, als bei League of Legends, wo du halt direkt reingeschmissen wirst, wo du reingeschmissen wirst und erstmal nur eine feste Rotation an Champion hast, die halt für jegliche Position vorgesehen sind.
Ja, da stimme ich dir tatsächlich, also da stimme ich dir schon zu. Also ich habe ja auch mal zwischendurch mal wieder mit Freunden auch in League of Legends reingespielt. Gut, ich spiele eigentlich jedes Mal dasselbe, einfach Orianna Mitte, die konnte ich noch. Aber ja, du hast recht, League of Legends nimmt dich da halt ein bisschen mehr in der Hand und sagt dir, hey, du hast diesen kleinen Pool, du hast die drei Helden, die spielst du in der Mitte, die spielst du da. Und als Support und Co., was natürlich den Einstieg erleichtert. Aber was ich persönlich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich probiere gerne mal Sachen out of the box. Habe ich auch damals schon, wo ich mal League of Legends gespielt habe, wo man noch ganz so Master hier auf AP spielen oder so. Sowas mache ich in Dota auch gerne. Und da muss ich sagen, das ist halt cooler, weil Dota zwar nicht sagt, hey, den Helden spielst du in der Mitte, aber eigentlich kannst du jeden Helden überall spielen, wenn du weißt, wie es geht. Was natürlich auch, wenn du mit, ja, ich sag mal, Randoms spielst und alleine mit vier Leuten, die du nicht kennst, die stauchen dich dann am Anfang schon zusammen, braucht man wirklich eine dicke Haut. Aber ich glaube, das brauchst du in LoL auch,
wenn es mal mit Leuten. Absolut.
Aber das schätze ich persönlich, einfach diesen Freiraum zu haben. Aber zum Einsteigen stimme ich es dir zu. Es ist absolut, ich weiß nicht, ich kann ja, Leute auf Dota motivieren oder so, ist echt schwierig heutzutage, weil, wie du sagst, Tutorial, das ist quasi, ich glaube, Valve hat es mittlerweile einfach aufgegeben und gesagt, ist egal, Tutorial, ja, die Leute müssen sich so oder so durchbeißen und, ja, es ist einfach als Einstieg unglaublich frustrierend, wenn du da, ja, bei den Helden fängt es ja erst an. Ich meine, ähnlich wie in der League of Legends, du hast dann, ich weiß nicht, einen Pool von mehr als 100 Items, du hast keine Ahnung, was macht das, und dann gibt es, jeder Held hat 5 flashy Effekte, kommst rein und nachdem du dich für einen Helden entschieden hast, hast du keine Ahnung, was los ist überhaupt.
Ja, aber das bringt, muss man auch ehrlich gestehen, das bringt das Genre halt an sich mit. Du musst eine gewisse Lernbereitschaft unbedingt an den Tag legen, um bei diesen Spielen halt wirklich besser zu werden. Das ist wie bei Counter-Strike, wo du repetitiv eigentlich auch mal trainieren solltest, was das Aiming angeht. Wenn du es immer und immer wieder tust, dann wirst du auch besser. Und bei LoL, je öfter du spielst, bei Dota, je öfter du spielst, je besser lernst du die Champions, deren Fähigkeiten, die Fähigkeiten Bäume kennen. Jetzt ist mir aber noch eine Sache eingefallen, die ich beim Gameplay-Erklären vergessen habe. Und zwar eine Sache, die sich ganz entscheidend, finde ich, von dem großen Konkurrenten mit den drei Buchstaben unterscheidet. Und zwar, bei Dota hast du die Fähigkeit zu denyen.
Genau.
Und das ist
deine eigenen Creeps. Du kannst generell, was ich vorhin noch bei den Jungle-Creeps sagte, du kannst deine eigenen Creeps auch in den Jungle lenken quasi, was auch, oder generell aus der Lane heraus lenken. Also du kannst mit deinen eigenen Creeps deutlich mehr, ich sag mal, managen. Also es fängt beim Denyen an, was dem Gegner dann quasi Last Hits denied und auch Erfahrung. Das heißt, die bekommen weniger Gold, weniger XP aus der Lane. Und dazu gibt es aktuell, was sich so im sogenannten Meta jetzt so ein bisschen festsitzt, dass du teilweise dem Gegner schon bevor die Creeps zum Tower kommen, sie durch den Jungle zu deinem eigenen Tower längst und quasi so eine ganze Lane wegmacht, was in League of Legends ja nicht geht. Da laufen die Creeps stupide geradeaus.
Und also du kannst sie schon blocken, aber wie gesagt, dieses Denyen, also sprich, man bekommt Gold, wenn man die gegnerischen Minions last hittet oder halt beziehungsweise denen die letzten Reste an Lebensenergie wegnimmt, bekommt man Gold dafür. Und das ist im Gegensatz zu League of Legends, kann man bei Dota kann man Minions, eigene Minions last hitten im Endeffekt. Das nennt man Denyen. Und das ist halt eine Mechanik, die ich finde, das Spiel nochmal eine Ecke komplexer macht. Muss man auch sagen, Dota ist komplexer als League of Legends, keine Frage. Da lasse ich nichts drauf kommen. Und diese Denying, also dieses Denyen, spielt da unfassbar mit rein.
Ja, das stimmt definitiv. Wobei ich auch zum Denyen jetzt sagen muss, als jemand, der eigentlich nur Dota macht und damit ja auch so ein bisschen nebenbei bei euch arbeitet und Dinge tut. Muss sagen, der Unterschied ist, dass Dota vielleicht tiefer und mechanischer ist, aber League of Legends hat dafür halt auch mehr Skillshots, also von den Fähigkeiten her. Das unterscheidet sich mittlerweile schon viel, es war schon ziemlich tatsächlich, würde ich sagen, beide Spiele. Also ich finde den Vergleich
zwischen League of Legends. Es ist nur noch die Basis. Es ist nur noch die Basis.
Genau. Weil Riot es wirklich geschafft hat, so dieses Prinzip am Anfang zu kopieren. Sie haben so ein paar Sachen rausgenommen, wie das Denyen und wie du sagst, auch mit der Heldenrotation, die ja durch das Businessmodell von Riot einhergeht, dass du ja auch die Champions in Punkten kaufen musst und Co.
Aber freispielst, also du musst sie nicht anders. Für Geld kaufen. Du musst sie nicht für Geld kaufen, das müssen wir erwähnen.
Ja, aber du kannst sie für Geld
kaufen. Ja klar, du kannst, aber du musst nicht. Das ist halt ganz wichtig, weil deshalb funktioniert ja LOL zum Beispiel oder hat LOL ja am Anfang funktioniert und HON nicht.
Ja, genau. HON hat das ja dann auch mal probiert, so auf dieses Modell zu wechseln, aber da waren alle Spieler schon bei
LOL. War schon zu spät, Leute.
Genau. Ja, aber das ist der Unterschied. Riot hat also viele mehr das Spiel übernommen, Mechaniken vereinfacht und hat sich dann so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Wir haben ja zum Beispiel auch nur den Roshan als großen Boss-Creep, sag ich mal, der Items-Drop, die was machen.
Und Cheese.
Genau, den Käse, den berühmten oder.
Erklär das mal bitte für die Zuhörer, weil es gibt, das ist in der E-Sport-Szene, gibt es halt diesen Begriff, den Cheese, also vor allem in der Dota-Szene, den Cheese-Begriff. Erklär das mal, was das ist, woher das kommt und warum das so beliebt ist und lustig.
Naja, also es gibt ja, was ich gerade sagte im Vergleich zu LOL, wir haben nicht Nashron, sondern Roshan, dasselbe quasi rückwärts geschrieben und keine Elder Dragon, sondern wie gesagt Roshan, der, wenn du ihn das erste Mal tötest, so dieses Aegis of Immortality droppt, was man einsammeln kann und wodurch ein Held wieder aufsteht nach dem Sterben und als zweites Mal, wenn du Roshan das zweite Mal tötest, lässt der nicht nur dieses Schild fallen, sondern zu einem Käse, der, also den sogenannten Cheese, der quasi das Mana und die Lebenspunkte regeneriert und ja, der ist ziemlich beliebt, der Dota-Szene, gab es dann auch bei den All-Star-Matches auf dem International, ab ich glaube dem 4. oder 5. ich bin mir nicht sicher, immer als Preis, auch wenn er anscheinend ziemlich widerlich schmecken muss, aber ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum es ein Käse ist. Ich denke tatsächlich, das ist einfach, weil es ja auf Basis von Warcraft 3 entstanden ist, das glaube ich, gab es sogar ein Käsemodell und das einfach genommen wurde. Also woher das kommt, das weiß ich tatsächlich gar nicht, aber ich denke, das ist tatsächlich einfach aufgrund der irgendein Objekt aus Dota 2, aus Warcraft 3 damals, was ja, man fallen lassen kann und so kam das ins Spiel und ist bis heute der Käse geblieben, der das Mana und die HP regeneriert.
Der Käse, den nehme ich gerne, aber gewinnen möchte ich nicht, wenn er nicht gut schmeckt. Aber apropos gewinnen, lass uns mal ein bisschen über die E-Sports-Szene sprechen, denn Dota ist, wie ich eingangs schon erwähnt habe, eins der größten E-Sports-Spiele der Welt und das mit The International verfügt halt Dota über das Turnier mit dem meisten Preisgeld. Kannst du uns mal so einen groben Einblick in den Dota Pro Circuit, so wie das Ganze ja heißt, also die professionelle Szene, wie die abläuft und die mündet ja am Ende im The International, das ist klar, aber wer denn so die Big Player aktuell sind und überhaupt allgemein auch so?
Ja, so allgemein, wie du es schon gesagt hast, The International, so das Preisgeld größt dotierte E-Sport-Turnier der Welt, haben es ja letztes Jahr sogar geschafft, dann diese magischen 30 Millionen von Epic zu schlagen und hatten letztes Jahr sage um woge 34 Millionen Preispool. Also selbst Fortnite konnten wir quasi schlagen, wo Epic ja mit 30 Millionen schon ziemlich gut reingebuttert hatte. Was eigentlich auch so aus dem Nichts kam, so die ersten Jahre waren es diese 1,6 Millionen, dann hat Valve irgendwann angefangen, den sogenannten Battle Pass zu veröffentlichen.
Was ist das eigentlich?
Ja, wollte ich gerade sagen, das hat am Anfang, waren das einfach nur so ein paar Skins und das hat den Spielern so die Möglichkeit gegeben, so Fantasy-Challenges zu machen, quasi das Turnier zu unterstützen. Ich glaube, der erste Battle Pass, da war quasi gar nichts drin, der hatte nur so ein...
Ah, das Kompendium!
Genau, das Kompendium.
Das war früher das Kompendium.
Und die Leute haben es eigentlich nur deswegen gekauft, weil es gab damals einen EP-Booster, der dabei war. Und der hat deine Erfahrung, die dein Spielerprofil kriegt, erhöht. Und du hattest damals ganz am Anfang, jedes Mal, wenn du ein Level-Up hattest, hast du ein zufälliges Cosmetic-Item bekommen. Im Gegensatz zu League of Legends gibt es nämlich bei Dota viele Cosmetics, so Handschuhe, Schuhe, Brustpanzer, also das quasi jeder... Alles, was man anziehen kann, eigenes Kosmetik und Slot. Und du kannst dir quasi nicht einen Komplett-Skin kaufen, sondern setzt du quasi deine Sets selbst zusammen, was du halt cool findest. Hier das Reittier und den Helm. Und jedes Mal beim Levelaufstieg gab es damals einen Item-Drop, mittlerweile nicht mehr. Aber ja, und dann hat sich das halt quasi verkauft wie warme Semmeln. ging im ersten Jahr noch so entspannt von 1,6 Millionen auf 2,8 Millionen. Und dann im vierten Jahr ist es plötzlich auf 10 Millionen explodiert, weil Valve immer mehr hinzugefügt hat. Dann gab es Items, dann gab es plötzlich Quests, die man in-game machen konnte und Co. Und so hat sich das Jahr für Jahr immer mehr gesteigert. Und von so Nischendings hat es eben dazu geführt, dass letztes Jahr dann 34 Millionen Preisgeld waren. Von diesem Compendium beziehungsweise jetzt Battle Pass sind immer 25% in den Preispool, also ja, kann man sich ja ausrechnen. Allein dieser Kauf hat dann quasi für Valve, die immer bei 1,6 Millionen Preisgeld gestartet sind, quasi, und ja, allein letztes Jahr haben sich quasi für 120 Millionen da dieser Battle Pass verkauft. Und was du jetzt meintest, dieser DPC genannt, der Dota Pro Circus, der hat erst vor 2 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, begonnen. Weil früher gab es keine wirklichen Regeln. Wer fährt aufs International?
Ja, da war es ja nur, wer Turniere gewonnen hat, kriegt Punkte und gut ist.
Genau, oder es gab nicht mal wirklich Punkte. Ich glaube, 2018 war das erste Jahr mit DPC-Punkten, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, 2018 war das erste Jahr. Valve hatte davor immer die erst 16 und mittlerweile sind es 18 besten Teams der Welt, haben sie selber eingeladen, bestimmt viele, wo niemand wirklich wusste, okay, wie werden diese ganzen Teams eingeladen, wieso, weshalb, warum. Hat sich irgendwann so ein bisschen rauskristallisiert, okay, wer halt viele Turniere gewinnt, aber es lag quasi alles so ein bisschen in der Hand von Valve. Also es war schon, ich sag mal in Anführungszeichen, fair. Es kamen normalerweise schon die besten Teams rein. Also die, die viele Turniere gewonnen haben, wurden, oder auch ein paar, wurden immer eingeladen. Aber es gab natürlich auch immer wieder Stimmen, die sagen, okay, wir wollen wissen, wie geht's. Bei League of Legends gibt's ja die LCS, glaube ich, heißt.
Da gibt's mehrere. Also bei der League of Legends hat sich ja auf mehrere Ligen pro Region beschränkt. Und da sind halt immer die besten Teams dann hingefahren. Es gab nur in der Zeit auch Intel Extreme Masters und sowas, wo halt auch Teams eingeladen worden sind. Zum Beispiel 2012, 2013 gab es noch Turniere außerhalb von den Ligen und so weiter. Mittlerweile sind alles in den Ligen, alles fest verankert.
Genau, da gibt es ja der erste, zweite Platz fahren. Das gab es bei Dota nicht. Und dann hat, was so ein bisschen natürlich auch für die Teams blöd war, niemand wusste, bin ich jetzt schon qualifiziert oder nicht. Und das hat so ein bisschen natürlich dazu geführt, dass alle Top-Teams alle Turniere gespielt haben, die gingen, weil niemand wusste, okay, was machen wir jetzt, wie sieht's aus. Dann hat Valve irgendwann zwischendrin auch noch feste Majors eingeführt, so 3 im Jahr. Das ging damals tatsächlich dann noch, das erste Major war in Frankfurt wieder, also das erste sogar in Deutschland.
2015 war das, glaube ich, ne?
Genau, müsste 2015 gewesen sein. Genau, und da haben sie dann schon gezeigt, sie wollen ein bisschen was ändern, aber da gab es immer noch keinen DPC, wurden immer noch die Teams mehr oder minder eingeladen. Und der Dota Pro Circus ist jetzt quasi das neueste Produkt quasi, was mehr Majors gegeben hat. Die Veranstalter konnten sich quasi auf Daten bewerben, auf Zeiträume, wo solche Majors und auch Minors stattfinden. Also die werden nicht direkt von Valve ausgetragen, sondern nur unterstützt. Die steuern die Hälfte des Preispools bei und pumpen das nochmal hoch. Aber im Endeffekt darf das jeder machen, was natürlich dann zu Majors von der ESL, das war jetzt erst, ja, hätte jetzt erst im März sein sollen, das letzte Major in Los Angeles.
Ja, wir hatten dieses Jahr in Leipzig. In Leipzig hatten wir ja das letzte Major.
Genau, in Leipzig war das letzte von der DreamHack ausgetragen. Und
das haben wir ja bei uns auf dem Sender übertragen.
Ja, und ich war dabei. War gut. Nee, und das letzte sollte eben in Los Angeles von der ESL sein. Also ist nicht wie bei League of Legends, wo alles von Riot gesteuert wird. Aber der wichtige Punkt ist, die Teams, die sich qualifizieren, die gewinnen, bekommen eben DPC-Punkte, wovon Valve Ende des Jahres die 12 Besten dann einlädt. Und die letzten 6 Plätze werden dann quasi durch 6 regionale Qualifier in South America, North America, Europa und so weiter dann ermittelt.
Genau. Und wenn wir über E-Sports-Teams sprechen, dann müssen wir auch eins unbedingt erwähnen, und das ist ja OG.
Denn absolut,
OG ist ja, also ich kann es nicht in Worte fassen, als ich das letztes Jahr erfahren habe, dass die das nochmal gewonnen haben. Also, wie müssen wir weiter ausholen? Also es gibt ja wie bei League of Legends, wie bei Counter-Strike, wie bei Rainbow Six, gibt es E-Sports-Organisationen, die haben halt Teams, die halt dann im Endeffekt bei diesen Turnieren antreten, Meisterschaften fahren, etc., etc. Und das Ziel ist ja immer am Ende des Jahres zu sagen, hey, wir haben es geschafft, wir haben genug Punkte, wir fahren jetzt zum International und schau mal, wie weit wir kommen. 2018 stand mit OG ein Team im Finale, das, glaube ich, da kannst du mich korrigieren, niemand so wirklich auf der Rechnung dafür hatte. Die Spieler waren alle gut, die haben auch gut performt und sowas, aber die sind dann doch so ein bisschen durchschlawenzelt.
Ja, was heißt durchschlawenzelt? Ich muss sagen, OG hat eine interessante Geschichte. Es ist quasi.
Ja, mit Fly und Co. und so.
Genau, es ist eine Player-Found Organization, also.
Wie Liquid damals.
Wie was?
Wie Liquid damals, wurde ja auch von Spielern gegründet.
Ja gut, aber Liquid gibt es ja jetzt schon seit Ewigkeiten.
Ja, wurde ja von Spielern gegründet damals. Und Nigma wurde ja jetzt auch von Spielern mehr gegründet.
Ja genau, Nigma wurde von
den. Also ich meine, OG ist davor in den Jahren nie wirklich groß aufgefallen.
Das stimmt tatsächlich nicht.
Echt? Okay.
OG hat das erste Major gewonnen, 2015 Frankfurt.
Dann hab ich nichts gesagt.
Ja, will ich hoffen. Und haben es auch 2016 wieder in Frankfurt gewonnen. Das wollte ich gerade sagen. OG hat eigentlich damals, als sie gegründet wurden von Notel und Fly, war so Player-Found Organization, die damals noch mit Miracle so einen Pubstar quasi verpflichtet haben, extrem abgeräumt. Also als das Team gegründet wurde, wusste man noch nicht so ganz, wo geht's hin. Und dann haben sie massenweise Majors abgeräumt, waren in den Jahren 2016, 17 dann auch eigentlich so mit Favorit auf das International. Haben es aber nicht gewonnen, sind dann überraschend immer relativ früh rausgeflogen. Und ja, 2018 hat dann kurz vor dem International ist dann überraschenderweise Fly, der Kumpane von Notel, zusammen mit Crit zu EG gegangen. Und man dachte so, okay, OG, das war's. Die haben dann noch kurzfristig das Roster umgebaut. Das war, ich glaube, einen Monat vor den Open Qualifiers. Also wirklich ganz kurzfristig. Sind zwei der Core-Spieler einfach. Nee, das war nicht Crit, das war Fly und S4 damals. Und zack, nach Amerika gegangen und Notel stand so, ja, mit leerem Roster da und hat dann so Last Minute unter anderem Thompson verpflichtet. Enna kam rein und.
Man muss auch sagen, wenn das Ganze tatsächlich sehr interessiert, da gibt es eine wunderbare Dokumentation, die heißt Against the Odds. Wurde von Red Bull, der ist ja mittlerweile Main-Sponsor von OG, hat diese Dokumentation in Auftrag gegeben oder halt angefertigt und das erzählt halt die Geschichte, wie OG 2018 den Titel gewonnen hat. Ist auf jeden Fall eine richtig geile Dokumentation, eine richtig geile Geschichte, vor allem mit viel Herzblut und sowas. Und das wäre allein schon das, wäre eine geniale Geschichte. Allein das ist schon so eine Story, die niemals im E-Sports wiederholt werden würde. Dachte man.
Ja, weil wie du sagst, die haben überraschenderweise, weißt du, selbst ihr Coach ist quasi so last minute eingesprungen.
Es ist halt wie so das Cinderella-Story. So die Underdogs, ja. Die da aufgrund widriger Umstände sich halt einfach durchboxen und gewinnen das Ding. Ja, und dann kam das Jahr 2019.
Ja, und 2019 waren sie das erste Team, das International zweimal gewonnen hatte. Es gab bisher noch keinen einzigen Spieler, kein Team, keine Organisation. Es ist zweimal fast passiert.
Liquid unter anderem.
Der erste Gewinner Natus Vincere 2011 stand 2012 und 2013, beide Male wieder im Finale, aber sind beide Male verloren. Also es gab kein Team und keinen Spieler, die zweimal gewonnen hatten. Und 2019 war dann das europäische Finale schlechthin. Da stand OG als Titelverteidiger wieder im Finale gegen, wie du sagst, das Team Liquid und die hatten 2017 gewonnen. Also es war damals dann schon bekannt, hey, es gibt das erste Mal ein Spieler, der das Ding zweimal gewinnt und es war dann wirklich OG, die es zweimal gewonnen haben. Und das muss man sagen, die haben in den zwei Jahren insgesamt 60 Millionen dann abgeräumt. Die haben die beiden höchsten Turniere einmal 60 Millionen, das war der Preispool. Die Hälfte, knapp 30 Millionen quasi abgeräumt. Und das ist schon
ordentlich. Das ist schon richtig krass. Und aber man muss halt auch sehen, dass zum Beispiel 2017, weil du gerade gesagt hast, es könnte auf jeden Fall ein Spieler oder ein Team komplett das International zweimal gewinnen. 2017 hat auch Liquid das International gewonnen. Und damals stand ein Spieler im Kader oder im Roster, sagt man eher, Kuroki. Das ist der erfolgreichste, also durch diesen Sieg beim International, ist der, was Finanzen angeht oder finanzielle Erfolge angeht, ist er der erfolgreichste deutsche E-Sportler aller Zeiten. Niemand hat so viel Preisgeld abgeräumt wie er. Und das hat, ja,
hat sich ja vorhin auch schon erwähnt.
Weil genau, hattest du vorhin schon erwähnt.
In Dota 1 eher erfolgreich waren und in Dota 2, ich glaube alleine, er hatte vor dem International knapp 3 Millionen durch den einen Sieg schon, halt ungefähr, sind natürlich immer Schätzungen, wenn man das Preisgeld durch 5.
Also du weißt halt auch nicht, wie die Vertragsverhandlungen sind, etc.
Genau, es gibt ja so diesen mal, ich weiß, so gängige Zahlen, glaube ich, immer so 10, 20, weiß man nicht, man kennt die Verträge nicht. Aber ja, und aktuell, glaube ich, sind es dadurch, dass die da Zweiter geworden sind, knapp 5 Millionen, die er gewonnen hatte, in etwa Dollar.
Gut, na, bisschen mehr.
Dollar macht es, glaube ich, dann auch egal.
Bisschen mehr, weil die sind ja auch von 2018 und 2019 sind ja auch gut unterwegs gewesen, bei dem die halt dann auch Kohle gewonnen haben im Endeffekt. Also zum Beispiel, ich glaube, 2017 haben sie ja gewonnen.
Aber genau, 2017 haben sie gewonnen.
2018 zum Beispiel, ich muss mal kurz hier gucken. 2018 sind die zum Beispiel Vierter geworden und da haben sie auch wieder 1,7 Millionen gewonnen. Also kannst du auch vorstellen, dass der Preispool sich von ihm gestackt hat. Und mittlerweile ist Kuroki nicht mehr bei Liquid aktiv. Der hat ja nach dem International hat er gesagt, okay, mit dem kompletten Roster übrigens, haben sie gesagt, so, jetzt ist gut. Und dann war erstmal die Frage, was machen wir jetzt? Und dann hast du sogar, glaube ich, die News drüber geschrieben, hey, hier ist Enigma. Nicht Enigma, sondern Enigma.
Ja, genau. Ja, gut, aber es ist natürlich eine logische Entscheidung tatsächlich, was vor allem, finde ich, in der Dota-Szene ist. Das macht, finde ich, auch Dota so ein bisschen besonders. Ich habe es ja schon bei OG gesagt und jetzt auch Enigma. Heutzutage sind sehr wenig wirklich so auf High-Level Player-Founded Organisation. Also klar, wie du es gesagt hast, auch ein Team Liquid und Co. wurden natürlich irgendwann alle mal von Spielern gegründet, aber vor allem aktuell durch das hohe Preisgeld, das natürlich auch das International ausgibt, gibt es natürlich auch den Spielern nicht nur die Möglichkeit, danach gut Geld gemacht zu haben, sondern das auch vielleicht ein bisschen zu investieren, eine eigene Organisation zu gründen. Weil man muss bedenken, allein Kuroki, der knapp 5 Millionen Preispool, aber Geld gewonnen. Aber er hat ja noch andere Spieler mit dem Team, die alle mit nach Enigma sind. Also es gibt natürlich den Spielern gute Möglichkeiten, dass sich dieser enorme Preisgeld auch selbst im E-Sport so langfristig, man bleibt nicht für immer Spieler, man will vielleicht auch irgendwann zur Ruhe, vielleicht ist man irgendwann die Maus nicht mehr so schnell wie die Augen, aber ja, und dadurch jetzt dieses Jahr auch Kuroki eben als mit einer eigenen Organisation am Start in Dota.
Absolut. Man muss auch sagen, aktuell ist Enigma nicht so ganz relevant. Die haben zwar schon zwei Sachen gewonnen, unter anderem das Replay, Dota 2, Tug of War, Mad Moon. Ich glaube, das ist ein Miner gewesen.
Es war ein
und größeres Bukov haben sie auf jeden Fall, also Miner und Bukov haben sie auf jeden Fall gewonnen dieses Jahr.
Genau, sind dann aber leider auf dem Dream League Major in Leipzig.
9.12. oder sowas geworden.
Ja. Ein Spiel mehr hätten sie gewinnen müssen, dann wären sie auch bei euch oder bei uns gelandet.
Das habe ich auch gelesen tatsächlich.
Ja. War ein bisschen schade, aber ja, aktuell nicht ganz so gut dabei. Wobei ich tatsächlich auch so ein bisschen, ja, es ist halt die Frage. Davor lange Zeit erfolgreich, jetzt eine eigene Organisation, was natürlich, man darf es nicht unterschätzen, denke ich. Ich weiß nicht, wie das bei den Jungs natürlich aussieht, aber ich denke natürlich, der Druck ist um einiges höher, wenn du halt auch quasi dir selbst was aufbauen willst. Du spielst nicht mehr nur für ein Team Liquid, die dir 10, 20, 30.000, ich weiß nicht, was so aktuelle Gehälter sind, zahlen und sich um alles kümmern, sondern du hast eine eigene Organisation, die, soweit ich weiß, auch Enigma aktuell noch keine Sponsoren hat. Ich denke, dass es ein eigenes Druckfeld ist. Ich denke, dass das Team rund um Kuroki, dass die Jungs schon noch Potenzial zur Weltspitze haben. Sie müssen halt erst mal wieder ins Laufen kommen. Das, denke ich, ist da so mit eins der Probleme.
Ja gut, aber da haben wir doch jetzt eigentlich, denke ich mal, einen ganz guten Überblick über die aktuelle Szene gegeben. Natürlich sehr oft den Vergleich zu LoL gezogen, aber ist ja natürlich auch logisch und sinnig, dass man da drüber spricht, weil man kann es jetzt so oder so sehen. Man kann, wie ich, entweder LoL-Fanatiker sein oder so wie Alex an Geschmacksverirrungen leiden und an Dota-Fan sein. Aber beide Spiele sind nicht mehr wegzudenken aus der Welt des E-Sports. Und das ist auch gut so, denn beide bedienen unterschiedliche Spieler- oder Interessensgruppen und das finde ich eigentlich auch persönlich ganz geil. So, Alex, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, es war mir eine Ehre. Ich komme auch gerne wieder, weil vielleicht wie die Zuhörer oder ja, wie ich so gemerkt habe, über manche Themen kann man, glaube ich, in einem eigenen Podcast machen und würde mich freuen, wenn wir ja, uns wiederhören.
Absolut. Kriegen wir bestimmt mal hin und dann reden wir uns in Rage über Valorant oder so.
Das klingt gut. Ja, oder wie gesagt, über andere Teile der Szene. Gibt ja noch viel zu diskutieren und ich hoffe noch viele Episoden des Podcasts.
Bestimmt, bestimmt. So oder so. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich, dass du da gewesen bist. Und ja, alles weitere zum Thema League of Legends und Co. Jetzt sage ich schon, es ist eine reine Gewohnheitssache, League of Legends und Co. Alles ja. Weitere zum Thema Dota 2 und Co. findet ihr immer ungewohnterweise, jetzt ratter ich halt diesen kompletten Text runter, sport1.de/esports, schaut vorbei oder schaut bei Alex auf Twitter vorbei. Wie findet mich denn da und wie heißt du denn?
Ich heiße Blacklightcast, ja, weil Blacklight schon vergeben war. Also, ja, twitter.com/blacklightcast, selbes für Twitch, Facebook, ich glaube Instagram, ich bin mir nicht sicher.
Überall du altes Schwarzlicht, du.
Ja.
Auf jeden Fall.
Wenn ich schon mal hier bin, dann muss man auch die ganze Social-Media-Palette runterrattern.
Kann ich wegschneiden, ist okay.
Finde ich gut.
Alles klar. Ja. Tipptopp, Alex, ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und dann wünsche ich dir viel Spaß noch beim Ranken.
Vielen lieben Dank dir ebenfalls beim, ja, wie man das halt in LOL so nennt, Dinge tun, feeden, wie auch immer.
So, jetzt genug, mach's gut.